Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Caro Corneli.
Hallihallo, ganz herzlich willkommen beim plus 1 Geschichten-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Katrin Heise im Studio. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Du hast Barbaras Geschichte mitgebracht. Ich habe den Eindruck, das ist eine Geschichte vom über sich hinauswachsen. Täusche ich mich da oder liege ich da richtig?
Nee, das hast du genau richtig gesagt. Ich glaube auch wirklich, wenn man die Geschichte zu Ende gehört hat, dann weiß man, da ist mindestens eine Person über sich hinausgewachsen.
Also, um wen geht es heute?
Um Barbara und ihre Familie. Und diese Geschichte beginnt an einem ganz normalen Morgen. Vor 8 Jahren war das, im Frühjahr. Es ist kurz nach 7, die Familie Barbara und Henrik haben eine Tochter, 2 Söhne und wie viele Familien haben die einen ganz durchgetakteten Ablauf, morgens aufstehen, Frühstück machen, den Jüngsten wecken. Und Henrik jedenfalls an diesem Morgen stand gerade unter der Dusche.
Und wir haben nur diesen Plumps gehört und dieses dumpfe Geräusch und ich weiß gar nicht, wer von uns als erstes im Badezimmer war, wahrscheinlich ich. Und habe die Kinder gerufen und dann waren die alle super geistespräsent. Mein mittlerer Sohn hat gleich die 112 angerufen. Und meine älteste Tochter ist zu unserer Nachbarin hinaufgelaufen, die Ärztin ist. Und die innerhalb von 3 Minuten auch unten war. Und dann wussten wir sehr, sehr schnell Bescheid, was sich da abgespielt hat.
Also, dass er ein Schlaganfall
war. Dass es ein Schlaganfall war, weil nämlich auch die Fragen, die per Telefon gestellt haben, wenn sie die 112 anrufen, da gibt es 5 Fragen und anhand dieser 5 Fragen kann per Distanz festgestellt werden, ob es ein Schlaganfall ist oder nicht. Und diese 5 Fragen wurden eben so beantwortet, dass es eindeutig war, dass es ein Schlaganfall war. Und ein paar Minuten später, 10, 12 Minuten maximal später, kam schon der Rettungswagen und hat meinen Mann eben mitgenommen.
Und dazu muss man wissen, Barbaras Mann Henrik war gerade 55, als er diesen Schlaganfall erleidet und damit wird natürlich von einem Moment auf den anderen eher aus der Partnerschaft, aus der Familie rausgerissen. Und mich interessiert an der Geschichte, ja, was passiert eigentlich in so einem Fall mit den Angehörigen? Was passiert in dieser Familie? Wie verändert sich die ganze Rollenverteilung in der Partnerschaft?
Ich habe dann Tasche gepackt und bin dann mit der Tasche ins Krankenhaus gefahren, ohne zu ahnen, was es bedeutet, einen Schlaganfall zu haben, jedenfalls in diesem Ausmaß. Und da muss man sich erst darauf einstellen und das dann Stück für Stück wahrnehmen. Ich habe eine sehr liebe Freundin, die auch mit mir bei den Ärzten war und die selber Ärztin ist und die mir dann gesagt hat, gleich, ich glaube, nach einer Woche, wie das sein wird, in Anwesenheit von anderen Freunden, die gekommen sind, um mich zu unterstützen. Und wir waren alle entsetzt über die damals, wie wir das gesagt haben, vermeintliche Brutalität der Aussagen. Und die hat aber einfach nur recht gehabt.
Was hat die denn gesagt?
Sie hat uns genau das gesagt, was eingetreten ist, nämlich, dass er einen extrem schweren Hirnschaden hat, der so viele Areale kaputt gemacht hat, dass er Zeit seines Lebens es nicht mehr schaffen wird, in sein altes Leben zurückzukehren.
Deswegen muss er auch mehrfach nach dem Schlaganfall operiert werden. Es geht auch viele Tage um Leben und Tod. Nach einer Zeit ist dann klar, er überlebt, aber eben mit ganz schweren Beeinträchtigungen. Bei ihm ist die rechte Gehirnhälfte schwer geschädigt. Das heißt, er kann die linke Körperhälfte nicht mehr wahrnehmen. Also sie existiert quasi nicht für ihn. Und ich meine, wenn man jetzt mal vorspult, also irgendwann kann er wieder sprechen, und weil die Sprechfähigkeit nicht betroffen ist. Und er kann sogar ja im Rollstuhl sitzen. Er kann nachher auch ein paar Schritte mit Hilfestellung gehen. Aber diese Fortschritte, die sind natürlich das Ergebnis von wahnsinnig aufwendigen Trainingsprogramms und Barbara hat da auch den ganzen Freundeskreis in dieses Training mit einbezogen.
Ich habe einen großen Appell gestartet an die Freunde und gesagt, hör zu, wir haben hier eine ganz schwierige Situation und ich brauche jetzt Hilfe. Ich kann das nicht, ich habe das nicht so ausgedrückt, aber ich habe motiviert, ihn zu besuchen, zu bekochen. Wir haben dann mit einem Dudelkalender gearbeitet, als er in den Rehas war, weil das Essen ihm nicht geschmeckt hatte und dann wurde regelmäßig für ihn gekocht und es wurde regelmäßig besucht. Also ich glaube, dass ich da vielleicht durchaus für den einen oder anderen in unserem Freundeskreis durchaus auch anstrengend war, weil ich eben so viel eingefordert habe. Aber das war meine Art, damit umzugehen. Es gibt Menschen, die ziehen sich zurück und ich bin dann präsent und ich erzähle darüber und ich mache es publik und hole mir Unterstützung.
Mhm. Das fand ich unheimlich beeindruckend, was sie da sagt. Also dieses Offensive um Hilfe bitten und nicht warten, bis jemand kommt. Ich habe da überlegt, was ich eigentlich mache. Was hättest du gemacht?
Naja, man kennt ja natürlich das Gefühl selber, man möchte niemandem zur Last fallen, aber auch ne, jetzt erweitert auf den Mann. Mhm. Wir möchten niemandem zur Last fallen, dass keiner da einen Ärger hat und dass die allermeisten Menschen, die ich kenne in so einer Situation, sich eigentlich zurückziehen würden und sagen würden, schon gut, wir schaffen das.
Ja.
Da zu sagen, jetzt müssen alle mit anpacken, ist tatsächlich mutig, stark, aber auch klug, wenn man sich es überlegt, weil auf die Art erfährt man eben Unterstützung, die man sonst nicht bekommen würde.
Nee, genau. Und mal, also wenn man helfen will, weiß man ja auch meistens gar nicht wie. Und das hat die ganz konkret, Barbara hat das ganz konkret gemacht. Die hat ganz
du
konkret
machst den Kuchen, du bringst den Müll raus, du rufst.
Genau. Und ihr sprecht ihn immer von der einen Seite, Körperseite an, damit die aktiviert wird. Also so ins Detail gegangen ist sie. Bei den Besuchen durften die nur von einer Seite mit ihm sprechen und so weiter. Gut, so ein Aktivismus ist wahrscheinlich immer schon so eine Seite von Barbara gewesen, also soweit ich sie kenne. Aber jetzt in dieser Situation hat diese Seite sie natürlich auch gerettet, weil sie ja sonst komplett der Lage, in der ihr Mann war, völlig hilflos gegenübergestanden hätte. Und so konnte sie wenigstens was tun. Und außerdem sucht sie natürlich auch Unterstützung, weil ja plötzlich niemand mehr mit ihr die Verantwortung für die Familie teilt. Das macht sie ja jetzt alleine. Henrik und Barbara haben vorher eine sehr gleichberechtigte, ausgewogene Partnerschaft geführt. Beide waren erfolgreich im Beruf. Er war Jurist, er war Finanzvorstand einer Bank und wollte sich gerade zu dem Moment, wollte er sich gerade selbstständig machen mit einem Beratungsunternehmen und war viel, viel beschäftigt. Und sie machte Karriere, hat Karriere gemacht im internationalen Marketing, war auch einen ganzen Tag unterwegs.
Ich bin in Frankreich sozialisiert und da ist das Thema der berufstätigen Mutter kein Thema. Insofern haben wir eine absolut ausgewogene Partnerschaft gehabt, was das anbelangt. Wir waren eine ganz normale Familie, die gerne viel unternommen hat, die aktiv war und die sich sehr viel für Dinge interessiert hat. Für Dinge, für Menschen und für was anderes. Also wir waren sehr offen. Und wir waren alle wie vom Donner geschlagen oder wie vom Blitz getroffen. Vom Schlag getroffen.
So ein Schlaganfall ist eben Schlaganfall für die ganze Familie. Das finde ich, drückt sie ganz gut aus. Nach 4 Wochen im Krankenhaus kommt Henrik dann in die Reha und da ist er noch fast 7 Monate. Also knapp 8 Monate nach dem Schlaganfall kommt er dann wieder nach Hause. Das ist ein Tag vor Weihnachten ist das gerade. Das hat sich immer so hin und her geschoben. Barbara hat aber die Wohnung in so einer Hauruck-Aktion barrierefrei umbauen lassen. Sie hatten Spezialrollstuhl beschafft, sie hat ein Pflegebett beschafft, alles so auf den letzten Drücker. Sie kämpft um den Pflegegrad, damit überhaupt Zuschüsse kommen. Sie kümmert sich um Pflegerinnen, um Pfleger, weil das geht gar nicht anders. Denn also ihr ist klar, ihr Mann soll zu Hause in der Familie wohnen. Ist allen bewusst, dass das nicht leicht wird. Aber wie schwierig das wird, das war noch nicht klar zu dem Zeitpunkt.
Nach Hause. Es gab wahrscheinlich aber auch nicht so richtige Alternativen dazu, oder?
Nee, da hast du recht. Also es, die einzige Alternative, die es dort gab, wäre ein Pflegeheim gewesen. Also mal ganz ein Altersheim. Und Fakt ist, das ist überhaupt kaum adäquate Unterbringung für jüngere Menschen, also jüngere Menschen wie Henrik, gibt nach dem Schlaganfall. Allein in Deutschland sprechen wir schätzungsweise von 200.000 bis 250.000 Schlaganfällen jährlich. Aber meist sind das eben ältere Menschen, die da betroffen sind.
Na, vermutlich lernt man dann auch nicht mehr so richtig viel dazu, wenn man von sehr gebrechlichen und sehr alten Menschen umgeben ist, statt von der eigenen Familie, die irgendwie den Enthusiasmus hat, einen wieder hochzuholen.
Und das ist eben das Schwierige für ein Viertel dieser Schlaganfallpatienten. Ein Viertel dieser Schlaganfallpatienten ist nämlich unter 65 und da fehlen einfach Orte zum Wohnen und zum Leben. Und für Barbara war klar, sie möchte ihren Mann eben nicht in einem Altenheim unterbringen, das so gar nicht seinen Bedürfnissen entsprochen hätte.
Ich finde auch grundsätzlich, warum ist es so, dass wenn man schon so eine Krankheit hat oder so einen Schicksalsschlag hat, warum muss man dann auch alles andere verlieren? Das heißt nicht, dass alles immer im großen Stil sein muss, sondern es kann ja auch klein sein oder es heißt ja nicht, dass alles auch viel Geld kosten muss, aber es kann ja anmutig oder schön gestaltet werden. Warum geht das nicht? Warum muss das dann automatisch immer irgendwie wie eine Anstalt aussehen, um das jetzt nicht despektierlich Anstalten gegenüber, aber warum muss das so einen Charakter bekommen? Warum kann es nicht würdevoll sein?
Ich finde diese Fragen, die sie da stellt, total berechtigt. Also warum Heime oft so ja, so anstaltsmäßig.
So gekachelt sind, ja. Weil das leichter zu putzen ist.
Ja, ja, aber das sollte eben nicht der, ja, na gut, es gibt natürlich immer Begründung. Habt ihr, hast du selbst Erfahrung mit so einer Frage, wo so Pflege geklärt werden muss?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich war mal 24 Stunden in einem Altersheim untergebracht und habe das Gefühl selber erfahren, wie das ist, dass es sich alles eben so gekachelt und so wie eine Anstalt anfühlt. Das war so eine Art Selbsttest, den ich da gemacht habe. Und das, ja, also ich habe gespürt, wie das sein kann, so in einer nicht heimeligen Umgebung zu sein.
Ja. Ja. Und diese heimelige Umgebung, die war Barbara jetzt extrem wichtig, dass sie die für ihren Mann ja, erhält. Also hat sie eben alles zu Hause vorbereitet. Ja, und dann, als Henrik natürlich nach Hause gekommen ist, war dann doch irgendwie alles nochmal ganz anders, eine ganz andere Herausforderung für die Familie. Denn gut, allen ist klar, Henrik kann sich nicht mehr um sich selber kümmern, aber er selbst glaubt tatsächlich, er könne selbstständig sein, wenn man ihn jetzt nur von außen nicht daran hindern würde. Und um diese Gedanken zu verstehen, muss man vielleicht nochmal, ja, auf die Schädigungen gucken, die er erlitten hat, also diese schweren Hirnschädigungen. Wenn die linke Hirnhälfte verletzt wäre, da wären Intellekt und Sprachzentrum betroffen. Das ist bei ihm aber eben nicht. Das ist völlig unbeeinflusst bei ihm. Er ist witzig, brillant, neugierig wie vorher, also wie vor dem Schlaganfall. Aber dadurch, dass seine rechte Hirnhälfte betroffen ist, da sitzt das emotionale Empfinden und auch bei Henrik ist auch die realistische Wahrnehmung eingeschränkt. Also zum Beispiel glaubt er, dass er jederzeit in sein Auto steigen könnte und losfahren könnte, wenn man ihn bloß ließe. Aber man lässt ihn eben nicht und also tatsächlich ist das auch überhaupt gar nicht möglich.
Aber er kann nicht wahrnehmen, dass es nicht mehr funktioniert.
Oder auch seine Berufstätigkeiten. Ne?
Er wollte natürlich lange Zeit seine Berufstätigkeit weiter ausüben. Und sobald er ein Telefon in der Hand hatte, hat er wen auch immer seine alten Kontakte angerufen und versucht, mit denen Geschäfte anzubahnen. Und die Herrschaften wussten teilweise nicht über den Schlaganfall Bescheid und haben dann tatsächlich geplant, Geschäfte zu organisieren. Und ich musste das ein oder andere Mal das dann gerade rücken. Das war eine sehr unangenehme Situation, weil ich ihn so bloßstellen musste. Und das fand ich ganz gruselig.
Ja, und vor allem, da ging es um Millionen Euro. Also das war eine richtige Summe.
Er war ja Finanzvorstand, hast
eben.
Du ja gesagt.
Ja, und ne? Er wollte sich gerade selbstständig machen. Das hat er dann versucht anzuleiern. Also
und hat er denn dann den Leuten so richtigen Mumpitz erzählt? Oder wäre das theoretisch auch noch alles realistisch gewesen, diese
in seinem früheren Leben
Szenarien?
Nein, es wäre nicht mehr realistisch gewesen. Also so war das. Er hat wirklich einen eingeschränkten Realitätssinn. Also er nimmt wahr, was er wahrnehmen möchte. Also so ein anderes Thema ist zum Beispiel Teleshopping in der Familie jetzt plötzlich gewesen.
Und er war natürlich in der Lage, mit seiner rechten Hand ein Telefon zu ergreifen und eben auch die Teleshopping-Nummer zu wählen und hat dann diverseste Sachen bestellt, also bis hin zu Diamanten und Schmuckstücken, aber auch Reisen und eine große Packung WC-Steine, so in einer Hotelgröße, für ein großes Hotel ausgerüstet, eben nach Hause angeliefert und die wir dann weiterverteilt haben, weil ich das wollte auch niemand zurückhaben, das war ja auch schon offen.
Ja, das klingt ja irgendwie fast lustig, ne? Man denkt an Loriot. Mhm. Ja, aber ja. Ist natürlich überhaupt gar nicht lustig. Das ist todtraurig, weil Henrik sich mit solchen Aktionen ja eigentlich am Familien beteiligen will. Also er will auch was beisteuern, er will sich nützlich machen. Ne?
Aber er kann nicht richtig einschätzen, dass so viele WC-Steine nicht benötigt werden und auch Reisen im Moment nicht wirklich realistisch sind.
Das kann er nicht einschätzen und er hat auch überhaupt den Überblick über das Geld verloren. Also das Geld ist gar nicht da, was er ausgibt, weil da natürlich ein ganzes Gehalt seit seinem Schlaganfall fehlt, weil Versicherungsdinge nicht wirklich geklärt sind, weil er sich nun gerade selbstständig machen wollte. Das war so eine Übergangsphase, ist ja bei Krankenkassen dann sehr gefährlich. Also das war eine wirklich kitzlige Situation und Barbara hat sich damit sehr gequält, aber hat dann letztlich vor Gericht erwirkt, dass, wenn er Bestellungen aufgibt, dass die nur gültig sind, wenn sie ihr Okay gibt.
All diese Einschränkungen, die ich ihm auferlege, nicht nur durch die gerichtliche Betreuung, sondern auch durch den Alltag, sind natürlich Dinge, die er nicht schätzt.
Und wie werden Sie damit fertig?
Ich versuche ihm immer zu erklären, dass es doch besser ist, wenn ich das mache, als wenn es jemand externer macht, der nicht der familienfremd ist und der sich dann einfach nur noch administrativ um ihn kümmert, aber sonst nicht kümmert. Das sieht er dann meistens in einer Momentaufnahme ein, aber das verschwindet dann auch wieder.
Es gibt dann auch noch eine Sache, die Barbara und allen, die Henrik nahe sind, sehr große Probleme bereitet. Das ist nämlich, dass er sehr aggressiv geworden ist. Also hat ein sehr, sehr aggressives Verhalten.
Die Aggression kam sicherlich aus der Wahrnehmung, dass er gemerkt hat, dass er viele Dinge nicht mehr kann und dass er angewiesen ist auf Hilfe von anderen. Und das entspricht sicherlich nicht seinem Charakter, Hilfe anzunehmen, sondern ist natürlich ein autonomer Mensch. Und das war sicherlich eine immense Frustration bis hin zu einer Depression über seine Situation. Und das hat sich in Wut und Aggressivität ausgedrückt bei ihm. Andere Menschen weinen. Er hat auch mal eine Phase gehabt, da hat er bitterlich geweint, 2 Tage lang. Und dann hat er sich eigentlich in eine Wut und in eine aggressive Haltung umgemünzt. Und das war für ihn furchtbar, das war aber auch für die Familie echt schlimm.
Man kann sich das ja vorstellen, ne? Man kann sich diese Zwangssituationen eben auch so vorstellen.
Naja, vor allem auch, dass das so schnell ging, ne? Von einem auf den anderen Moment, gerade noch verantwortungsbewusster, klar im Kopf, Familienvater und dann auf einmal fast kindlicher Pflegefall. Und das alles für Barbara zu stemmen, war sicherlich nicht ganz leicht.
Nee, ein Dreivierteljahr hat die Familie so dann noch zusammengelebt, also mit diesem ganzen Aufs und Abs, die man sich ja so vorstellen kann. Also Barbaras Tochter zum Beispiel hat dann inzwischen im Ausland studiert. Der ältere Sohn hat sein Abitur geschafft, war da sehr stolz drauf natürlich. Unter diesen Umständen, auch muss man ja mal überlegen, stand jetzt kurz vorm Auszug. Und so emotional am schwierigsten war es eigentlich für den jüngeren Sohn, also für den jüngsten Sohn von Barbara. Der fängt an, nach der Schule nicht mehr nach Hause zu kommen, weil der Vater da ist und entweder aggressiv ist oder todtraurig ist, kann er überhaupt nicht mit umgehen. Und dann macht sich Barbara natürlich totale Sorgen. Sie weiß aber auch keine Lösung, wie es anders gehen sollte und braucht da so einen Anschub eigentlich von ihrem ältesten Sohn. Der öffnet ihr da die Augen.
Als er sein Abitur bestanden hat und in sein Studium gehen sollte, und dann natürlich auch zu Hause war und das auch miterlebt hatte in der Zeit, wie das mit seinem jüngsten Bruder war, mit seinem Vater war, hat mir dann irgendwann einmal gesagt, also Mami, ich gehe nur studieren, wenn du eine Lösung für Papi findest, weil so geht das hier nicht weiter, da geht ihr alle drei zugrunde.
Was macht Barbara?
Ja, das scheint eine ausweglose Situation zu sein. Und Barbara entscheidet dann, also die wohnen in so einer sehr großen Altbauwohnung, diese Wohnung aufzulösen und stattdessen 2 kleine Wohnungen, auch günstigere Wohnungen zu mieten. Eine für sich und den Sohn, der ist da so 13, 14, wo er nicht mehr mit seinem Vater wirklich zusammenleben möchte, was er auch immer so formuliert, unter Tränen. Und die andere Wohnung, die soll dann für Henrik sein und für die Pflege, die notwendig ist, die 24-Stunden-Pflege. Eben weil Barbara befürchtet, dass ihr jüngster Sohn sonst so richtig abdriftet. Und die Entscheidung fällt ihr natürlich schwer, aber sie ist immer eine Frau gewesen, die ja für sich sorgen kann, die auch Entscheidungen treffen kann. Aber seit dem Schlaganfall muss sie ja eben Entscheidungen treffen, die nicht nur sie selber betreffen oder die Kinder, sondern sie muss ja, jetzt Beispiel diese Wohnungssache, sie muss ja über den Kopf ihres Mannes hinweg was entscheiden, von dem sie genau weiß, dass er das nicht will, dass er sich da eigentlich gegen wehren würde. Aber sie fragt sich in solchen Situationen immer, was hätte Henrik jetzt an meiner Stelle gemacht?
Also wenn er noch der Alte wäre.
Wenn er jetzt an meiner Stelle wäre und ich hätte den Schlaganfall gehabt, was würde er machen? Und das ist so ein Punkt. Und dann hat sie sie hat ein Triumvirat von Freunden zusammengestellt, mit denen sie sich immer beratschlagt.
Ja, und zwar 3 sehr gute Freunde, sein ältester Jugendfreund und 2 sehr, sehr liebe Freunde, die beide Juristen, also alle 3 Herren sind Juristen, oder alle 4 Herren, mein Mann ja auch. Also jedenfalls 3 Herren vom Fach, die mich tatsächlich in vielen Entscheidungen begleitet haben und mit denen ich auch die Entscheidung des Auszugs und dieser ganzen Sachen, das habe ich alles besprochen, auch wie es für meinen Mann weitergeht und so. Und da habe ich mir immer einen Rat geholt und die Herren haben immer seine Perspektive eingenommen, was sehr wichtig war. Ich wollte immer sicher gehen, dass ich nicht aus meiner Perspektive handle, sondern aus einer maximal seiner Perspektive oder zumindest neutralen Perspektive.
Aber sie wurden immer auf den Prüfstein gestellt.
Ich wurde immer auf den Prüfstein gestellt. Das fand ich aber sehr gut und für mich auch sehr beruhigend. Es hat mir Sicherheit gegeben, dass ich die richtige Entscheidung treffe. In dem Moment die bestmöglichste Entscheidung treffe und das vor allem nicht alleine machen musste.
Also ehrlich gesagt, man weiß ja auch überhaupt nicht, was ist eine richtige Entscheidung in so einem Moment. Und das dann auf mehrere Schultern zu verteilen, ist natürlich
ja
auch fand ich sehr, sehr klug, lebensklug.
Einfach. Was mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht, also ich versuche mir sozusagen den Alltag von Henrik und Barbara vorzustellen, ist der denn die ganze Zeit in einem Zimmer und irgendwie sehe ich ihn die ganze Zeit telefonieren in einem Zimmer oder bewegt er sich durchs Haus oder wie findet sowas statt?
Zum Beispiel die hatten eine Altbauwohnung, da hat er sich natürlich in seinem Rollstuhl bewegen können.
Ne? Ja.
Und er hat sehr viel ferngesehen einfach, weil das Rauskommen aus der Wohnung immer auch schwierig war, obwohl die so umgebaut war und so weiter. Also er hat seinen Alltag da schon in der Wohnung dann irgendwie gestalten können.
Und die haben dann auch alle zusammen Abendbrot gegessen, so alle anwesend waren.
Ja, wenn alle anwesend waren, haben sie das versucht. Aber wie gesagt, der jüngere Sohn hat sich immer weiter zurückgezogen. Deshalb ja auch diese Entscheidung mit der Wohnungssache, dass das irgendwie so nicht mehr gut geht. Und durch glückliche Umstände, mit Hilfe von Freunden, hat Barbara dann tatsächlich zwei Wohnungen gefunden, die lagen auch noch nah beieinander. Und ja gut, also Henrik war sauer, wollte das nicht, das war ja zu erwarten. Aber der jüngere Sohn, der ist tatsächlich sehr entlastet worden durch die Situation. Er kann seinen Vater besuchen, wann immer er möchte, tut er auch. Und kommt eben mit diesem Zwei-Wohnungsmodell viel besser zurecht als in der Wohnung, wo er sehr viel Zeit mit seinem Vater verbracht hat und ihn das sehr belastet hat. Jetzt meidet er nach der Schule nicht mehr den Heimweg, sondern kommt wieder nach Hause. Und Barbara geht nach der Arbeit oft dann in die Henrik-Wohnung am Wochenende, entlastet die Pflegerinnen und Pfleger ein paar Stunden. Und eine Sorge ist ihr so ein bisschen von der Schulter genommen. Also finanziell geht das mit den beiden kleinen Wohnungen einfach besser als mit der überdimensionierten riesigen Wohnung. Was sie aber traurig macht, Henrik geht's nicht gut. Ne? Mit den Pflegekräften kann er sich nicht so unterhalten, wie er das möchte.
Ja.
Fühlt sich total einsam. Und da hat Barbara durch Zufall eine ganz neue Idee. Und zwar, als eine Zeit lang ein Freund aus einer eigenen Notlage heraus zu Henrik und seinem Pfleger gezogen ist.
Dann hat sich eine Dreier-Herren-WG entpuppt daraus. Mein Mann, sein Pfleger und unser Freund. Der eine hat gekocht, der andere hat gepflegt, der dritte hat große Reden und Diskurse geschwungen über Geschichte oder sonstige interessanten Themen. Und die drei haben da eine wunderbare Zeit gehabt und haben viel geredet, viel über Geschichte geredet, über Frauen geredet, gelacht, ein Glas Wein getrunken, zusammen gekocht und einfach zusammen gelebt. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich doch das Beste für meinen Mann, eine Gemeinschaft, wo er sein Schicksal besser teilen kann als mit uns als Familie. Und so entstand diese Idee der Wohnpflegegemeinschaft Haus für Morgen.
Wohnpflegegemeinschaft Haus für Morgen, also die Idee, die Barbara da hat. Und also das ist ja einerseits eine Lösung für ihre Familie, aber letztlich ja auch schließt sie da eine Lücke im System, also oder versucht, ja, macht sie auf den Weg dafür. Wir haben ja am Anfang besprochen, also mit dieser Wohnsituation für jüngere Schlaganfallpatienten, also die nicht im Altersheim wohnen wollen.
Ja.
Und da gründet sie dann 2017, das ist also 4 Jahre nach dem Schlaganfall von Henrik, gründet Barbara einen Verein, Haus für Morgen heißt der. Und dieser Verein, der hat eine Pflege-WG in Hamburg ins Leben gerufen. Also erstmal eine Immobilie dafür gesucht und dann Schritt für Schritt einen Ort aufgebaut, an dem Menschen, die einen Schlaganfall hatten, jüngere Menschen, die einen Schlaganfall hatten, nicht ins Pflegeheim wollen, die da in einer WG selbstbestimmt zusammen mit PflegerInnen wohnen können.
Und die Idee ist, dass andere Leute, die gesund sind, dort mit hinziehen und sich darum kümmern können.
Also die Angehörigen der jeweils Schlaganfallpatienten können da zum Teil auch mitwohnen. Auch da soll es Zimmer geben oder war jedenfalls jetzt so geplant. Und eben Pfleger. Also es ist dann eine WG, die also immer eine professionelle Pflege auch hat. Das ist eine ganz lange Geschichte, diese Entstehungsgeschichte.
Ja.
Und Ende vom Lied seit Sommer 2020, also jetzt ein Jahr, gibt es diese WG tatsächlich. Und zwar in Hamburg, St. Georg, also mitten in der City, wo so, dass man eben auch am Stadtleben teilhaben kann. Und da bewohnen Henrik und 7 andere Betroffene eine Etage in einem wunderbaren Gebäudekomplex der Herrlein und Zindler Stiftung. Das ist so ein Klinkerbau. Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhaus und großartiger Innenhof. Und da wohnen die eben. Und als ich Barbara getroffen habe, haben wir uns da getroffen. Da saßen dann noch ein paar Leute im Innenhof, haben da Schach gespielt. Einer war im Rollstuhl gerade draußen unterwegs. Also das ist da selbstständig möglich. Und Henrik habe ich in der Wohnung angetroffen, in so einem langen Esstisch hat er sich gerade mit einem Mitbewohner unterhalten. Also ich fand so insgesamt eine sehr nette Stimmung. sehr großzügig. Da können auch Angehörige mit einziehen. Aber gut, klar, das Ganze ist ein Kompromiss.
Ja, ja, und auch ein sehr mutiger, finde ich, weil sie ja immer noch das Gefühl haben könnte, sie hat ihren kranken Mann einfach zugunsten des Sohnes irgendwo hingeschoben. Und dass sie das offenbar nicht hat und sieht, was sie da Tolles geschafft hat, finde ich wahnsinnig bewundernswert.
Ja, klar, es ist ein Kompromiss, also nicht das alte Zuhause, aber eben auch kein Heim, nicht mehr Familie, aber auch nicht allein, sondern in dieser Gemeinschaft von Gleichaltrigen.
Ist denn der Henrik immer noch sauer? Das würde mich sehr interessieren.
Also sie empfinden es beide unterschiedlich. Sie sieht, was sie auf die Beine gestellt hat, ist auch stolz darauf, hat trotzdem noch die Gedanken, die du gerade hattest. Also das bohrt schon immer noch in ihr. Sie hat auch gesagt, dass das immer in ihr sein wird. Also dass sie diesen Schritt gegangen ist. Aber auf der anderen Seite brauchte sie einfach auch wieder mehr Freiraum für sich und Zeit für sich. Hat inzwischen auch einen neuen Partner, den Henrik kennt und akzeptiert und mag. Und sie sagt, wir sind jetzt eher ein Trio, kein Duo mehr.
Ja.
So. Ja, und für Henrik ist es besser als im Heim. Und besser auch als allein mit einer Pflegerin oder einem Pfleger in der Wohnung. Aber tatsächlich wünscht er sich eigentlich das Alte zurück. Also und nimmt diese Situation, in der er jetzt lebt, mit seinem Realitätssinn, nimmt er eher als eine Übergangslösung wahr.
Das hat lange gedauert, dass er seinen Zustand, also bis heute noch nicht, würde ich fast sagen, dass er akzeptiert seinen Zustand noch nicht als endgültig. Er ist auch überzeugt, dass er es schaffen wird, aus dieser Wohnpflegegemeinschaft wieder auszuziehen und selbstständig zu leben. Davon ist er total überzeugt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass er diese Überzeugung hat, weil das motiviert ihn. Und wenn er seine Ziele äußert, wie hier auszuziehen, widerspreche ich ihm nicht. Aber ich sage ihm nicht aktiv, du wirst hier wieder ausziehen, weil ich weiß, dass das nicht stimmt. Also ich kann ihn nicht anlügen, aber ich versuche ihn nie zu demotivieren.
Das ist so die Situation, in der Henrik jetzt ist.
Hast du denn mal den Henrik persönlich kennengelernt?
Ja, also kurz. Als ich in die Wohnung gekommen bin, da saß er da eben und da haben wir ein paar Worte gewechselt, also Begrüßung und so. Und später, als ich gegangen bin, da hat er dann so gesagt, und hat meine Frau Ihnen unsere Situation erklären können? Verstehen Sie uns so?
Ja.
Ja.
Und verstehst du?
Ich verstehe, dass sie in einer anderen Situation leben als vor 8 Jahren. Also dass das, was sie jetzt leben, für alle ein Kompromiss ist. Ne? Also ein Kompromiss, mit dem die einen besser leben können und er schlechter leben kann. Also das ist sicherlich so, weil er sich sein altes Leben zurückwünscht. Auch seine alte Person wieder sein will. Er will wieder der alte Henrik sein. Und das wird aber nicht wieder sein. Und deswegen ist das natürlich immer eine schwierige Situation.
Ja. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass seine Frau vermutlich aus der Situation auch für ihn das meiste rausgeholt hat. Und das auch sehr viel schlechter hätte sozusagen ausgehen können.
Ja, also dass die hat wahnsinnig viel auf die Beine gestellt, ja.
Ja. Dann, danke dir für diese sehr berührende und emotionale Geschichte. Ich hoffe, wir hören uns hier bald mal wieder.
Ja, danke. Tschüss.
Ciao, Katrin. Das war ja schon unser Geschichten-Podcast in dieser Woche. Wir haben allerdings noch einen zweiten. Das ist unser Lieblingsgast-Podcast. Heute mit dem Drehbuchautoren und in Liebesdingen sehr versierten Kolumnisten Malte Welding.
Deswegen sollte man am Anfang sich jemanden aussuchen, wo man denkt, die mag ich, glaube ich, noch mit 30 Jahren Veränderung. Und die Frau muss sich jemanden aussuchen, den sie so mag, wie er ist. Und nicht als Potenzial. Ja. Und dann ist es sowieso recht einfach. Die meisten Fehler sind Auswahlfehler.